Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Von der Resting Position und so weiter, bist du damit zufrieden? Also hältst du da darüber Track oder wie spürst du dahin? Hat die sich verändert? Hat die sich verbessert?
Resting Position. Da merke ich ehrlich gesagt jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Das ist eher so.
Dann war sie vorher vielleicht ja auch schon gut.
Ja, die war ja davor auch schon gut. Es ist ja jetzt eh, der Biss wird ja gar nicht verändert durch die Sachen, die jetzt gerade passieren, sondern nur das Material wird ausgetauscht. Mhm. Okay. Also von daher ist es. Aber es ist schon, also man merkt schon alleine so das Profil von meinen Zähnen, was ich jetzt habe und so. Also ich habe halt jetzt mal wieder ein Profil. Das ist schon abgefahren, wenn du da so drüber fährst und so. Und jetzt ist es auch nicht mehr empfindlich. Es war natürlich ein paar Tage auch so ein bisschen.
Ja, aber du bist ja ein starker, antifragiler Mensch.
So schaut's aus.
Ja, und jammerst ja auch nicht darüber. Ja.
Das Einzige, wo ich jammer, ist, wenn ich halt auf dem Zahnarztbehandlungsstuhl rumliege. Dann jammer ich.
Ja, aber da jammerst
ich
du ja
auch nicht.
Da jammerst du ja auch
ich
nur intern.
Ich kann es halt nur nicht.
Genau.
Ja. Ich kann das nicht.
Kann man ja auch nicht können, oder?
Nee. Aber
das kann man ja auch nur mit Lachgas, dass man weich wird. Ansonsten wird man immer angespannt sein, viel zu viel schwitzen, etc.
Ja, mein Körper kommt halt nicht klar, wenn ich mich so lange nicht bewege. Einfach, es geht halt nicht. Das ist echt krass. Das ist nicht gut. Machst du das Intro? Dann kann ich noch deinen leckeren Brei kurz genießen.
Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Folge Nummer weißer Basti.
Hi.
Weißt du es auch, die Folge Nummer? Nö. You lost track.
Weil ich guck nach, weil der nächste Milestone sind 300. Ist natürlich schon krass auch.
Anyway. Löwenanteil, Shoutout. Du hast hier das Erdnuss-Mousse-Junk-Curry da vorne stehen, oder? Mhm. Das haben wir letztes Mal schon beworben, weil ich es wirklich, also nach wie vor, ich finde es richtig krass. Ich habe gestern auch den Javan gesehen, der sich genauso zubereitet hat, wie wir es angepriesen haben im Podcast. Der war hier unten, hat sich deine beiden Soßen gesnatcht. Mhm. Shoutout, Javan, jetzt bist du detektiert. Der Quiz weiß also, dass du derjenige warst, der seine Soßen leer gemacht hat. Aber
wenn ich den in die Finger krieg.
Mit dem Code MTMT könnt ihr alles abräumen. Ihr tut euch einen Gefallen und uns einen Gefallen. Und besser geht's ja gar nicht, oder? Win-win. Und sogar auch Win für Löwenanteil. Also Win-win-win.
10% auf alles. Let's fucking go.
Probiert die Sorte aus mit diesen Soßen.
Weil ich weiß auch, bei manchen finde ich diese veganen Chunks ehrlich gesagt nicht so geil.
Ja, aber bei dem,
beim Erdnusscurry ist die Konsistenz da auch einfach irgendwie gut.
Anders.
Ich weiß, es ist irgendwie anders. Ja. Ja.
Mir kommt die Konsistenz von diesen veganen Chunks so vor, als wären sie eigentlich gebraten, frittiert. Weißt du, was ich meine? Und dann ist aber so die Hülle des Frittierten wieder weg, aber halt nicht gänzlich, sondern also als wäre noch so versinnbildlich eine Schicht von der Panade noch mit irgendwie dran. Weißt du, was ich meine? So ist das Beißgefühl irgendwie.
Ja, doch, ich kann dir folgen.
Ja, genau. Also probiert es mal aus, das ist echt lecker. Mit welchen Soßen?
Lagamar! Ja,
genau.
Also ich habe gestern, übrigens.
Kurz, ganz sorry. Lagamar, wenn du zuhörst, also du könntest
den Podcast. Ich brauche Affiliate. Ich brauche Sponsoring, wirklich. Ja. Ich habe auch geguckt, so, ob die überhaupt einen Instagram-Account haben. Es gibt irgendwie so, Lagamar Vietnam hat irgendwie so 5000 Follower oder so.
Ja, immerhin.
Es gibt noch kein Lagamar Deutschland. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Sorten und ich habe gestern zum ersten Mal die ausprobiert mit Erdnuss, Tofu und Kohlrabi.
Geil.
Das ist richtig sick.
Das glaube ich.
Also eben macht man auf alles drauf, wenn man klug ist. Aber so zu Eiern, so geil. Mhm. Gestern schön hier so Sesamlaugenecke, dick Lagamar, drauf. Und dann Spiegelei, zu gut.
Ist so es gut. Also ist es ein neuer Senf?
Ja, es ist, Senf hat keine Chance. Also Senf ist wirklich
Late 2000s.
Ja, Senf ist absolut, keine Ahnung, ist 1980 so.
Ja, aber Senf geht schon auch, ist schon
ich
auch
weiß, geil. Du bist ja auch so ein Dijon-Senf-Fan.
Das ist das Beste.
Aber ja, kommt nicht ran. An Lagama!
Okay, jetzt wisst ihr es auch. Probiert's aus. So, Christopher.
Ja.
Weißt du jetzt, Moment. Ja, weißt du jetzt die Folgenummer?
289.
Ich dachte, wir sind schon in den 90ern vielleicht.
Also, dauert nicht mehr so lang. Mhm. Dann gibt's eine This is Sparta Folge.
Ah.
Weißt du?
Habt ihr es verstanden?
Und wir werden die 300. Folge auf jeden Fall in unserem neuen Podcast-Studio auch aufnehmen. Auch krass.
Yes. Ja.
Safe, Bro.
Ja. Ah, da habe ich auch ein paar News noch. So zwecks Möblierung und so weiter. Habe ich gestern auch noch ein Treffen gehabt.
Willst du die jetzt teilen oder?
Mm-mm.
Okay.
Ist geheim.
Gut.
Ist auch nicht so.
Das dürft ihr nicht hören, das kommt dann später.
Ist auch nicht so wichtig eigentlich. Das ist ja auch nur was intern.
Also,
Interessantes.
Der Andi muss schon wieder aufpassen, weil der trainiert jetzt wieder. Und beim Andi ist immer so, immer wenn er zweimal irgendwie gescheit trainiert hat, dann sagt er, oh, ich muss aufpassen, ich werd zu muskulös wieder. Mhm. Also du befindest dich wieder in dem Stadium. Klassisch. Classic Andi.
Zweimal trainiert und ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber diese Krankheit, die haben ja ein paar Leute und ich ja auch unter anderem.
Hypertrophie-Krankheit.
Ich muss da echt wieder aufpassen. Ich habe es mir gestern echt gedacht. Und nicht nur ich selbst habe es mir gedacht, sondern alle drumherum haben das auch bestätigend zur Kenntnis getan.
Er hat
getan.
Auch mit Pump Mirror-Selfie geschickt.
Da wurde ich dazu genötigt, ja.
Ja, genau.
Ich wusste gar nicht, wie es geht.
Ja, also, ja,
hat man ja auch gesehen.
Ja, passt schon.
Aber du hast es natürlich dann gleich bekommen und hast dir gedacht, oh, scheiße.
Scheiße, Mann. Es geht schon wieder viel zu schnell bei dem Typ.
Also macht Spaß.
Training macht Spaß, macht richtig Spaß. Ich habe auch, am Dienstag hatte ich auch wieder richtig Spaß. Es ist so, wenn in dieser sehr stressigen Phase gerade, in der ich mich befinde, da ist der perfekte Ausgleich, wenn ich mich nicht an den Plan halt, sondern wieder geil rumtüftel im Gym. Das ist irgendwie in so einer Phase am besten.
Absolut. Macht ja auch total Sinn.
Macht Bock. Ist geil. Mhm. Und ich habe schon wieder gute Additions für mein nächstes Trainingsprogramm auch rausgetüftelt und so. Es wird richtig gut. Ich habe richtig Bock.
Mhm. Ich kann auch sagen, ihr wisst ja, dass, wie war der Working Title erstmal?
Old Man Fit.
Old Man Fit, das ist natürlich antiquierter Titel. Dad Fit, ohne um Frauen auszuschließen, aber wir machen es trotzdem mal so.
Ihr seid halt Dads, gell?
Wir sind halt Dads. Thiel und ich saßen jetzt wirklich diese Woche mehrere Minuten.
Oh!
Mehrere Minuten zusammen und haben uns.
Dann ist es ernst.
Es ist wirklich ernst. Dad Fit halt. Zeiteffizienz nennt man das. Und das Programm kommt wirklich bald. Ich würde mich jetzt tatsächlich hinreißen lassen, zu sagen, dass es im September an den Start geht.
Ich halte dich beim Wort.
Ja.
Und ihr da draußen bitte auch.
Ja, bitte mal. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auf YouTube schaut, ob ihr auch ein Dad seid oder einer werden wollt oder auch kein Dad seid, aber trotzdem nicht so viel Zeit habt. Und halt so ultra durchdacht und das ist das Wichtigste, harmonisiert über optimiert trainieren wollt, dann seid ihr bei Dadfit verdammt nochmal genau richtig.
Geil.
Ja.
So, und jetzt gehen wir rein, oder? Wir haben übrigens uns heute mal wieder gedacht, wir essen mal wieder in der Folge, weil das haben wir zu lang schon nicht mehr gemacht. Und wir wissen, wie unsere Hörer es lieben, wenn wir im Podcast essen. Also, you're welcome. Aber heute ist übrigens eine Q&A-Folge. Wir haben Fragen von euch bekommen über den Newsletter, für den ihr euch anmelden solltet, wenn ihr das noch nicht seid. Weil unter anderem könnt ihr da einmal im Monat eure Fragen stellen und die werden hier in diesem Podcast beantwortet. Und wir haben heute nur 4 Fragen. Aber ich hab richtig Bock auf die Fragen. Es sind gute Fragen.
Okay.
Es sind gute Themen. Geh mal rein, oder?
Geh mal rein.
Also Philipp.
Was ist denn los?
Der Philipp hat, Also es sind 3 Fragen in einer, also es sind schon mehr als 4 Fragen. Shoutout Philipp. Erste Frage: Für was ist Nasenatmung bei Cardio-Einheiten gut?
Mhm. Okay.
Gibt's in Deadfit auch Nasenatmungs-Cardio-Anteile?
Ja und nein. Also es gibt die, wie nenne ich's? Es gibt den Appell an Nasenatmung, aber auch Nasenatmung ist ja schon wieder per se so ein großer Constraint vermeintlich, dass vielleicht viele davor zurückschrecken, das Pensum der Arbeit zu bewerkstelligen, weil sie sehen, dass sie es nicht bewerkstelligen können. Und dementsprechend sind wir so hin und her gerissen, ob wir das wirklich von den Teilnehmenden verlangen oder ihnen vorschreiben. Und es ist noch nicht final entschieden. Also wir haben gestern tatsächlich faktisch diese paar Minuten genau über diesen Punkt gesprochen. Und ja, am Ende des Tages appellieren wir gerade bei Deadfit an einen gewissen Realismus und eine gewisse Logik.
Und was bedeutet das in Bezug auf Nasenatmung beim Cardio?
Dass uns erstmal wichtig ist, dass Leute, die ihr Cardiotraining bewerkstelligen, das Pensum, also das Volumen an Cardiotraining schaffen und auch das Gefühl der Angestrengtheit haben, ohne diesen großen Constraint der Nasenatmung.
Okay. Für was ist Nasenatmung bei Cardioeinheiten also gut? Man limitiert automatisch die Intensität und seinen Output dadurch.
Mhm. Ganz einfach.
Und das kann man als Vorteil natürlich nutzen. Also man bleibt automatisch wahrscheinlich eher in einer Zone 2 oder 3 mit Nasenatmung, weil logischerweise für die höchsten Intensitäten und den höchsten Output atmen wir durch den Mund. Das ist ganz normal. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall von Vorteil, wenn man länger in der Nasenatmung bleiben kann. Also länger im Sinne von, die Intensität steigt, dein Puls steigt. Je mehr Intensität du bewältigen kannst mit Nasenatmung, desto besser am Ende, als pauschale Aussage. Weil du eben nicht sofort auf dein letztes High-Output-System zurückgreifen musst. Und je, also wenn du das verzögern kannst,
genau,
dann ist nice.
Ja.
Wenn du, aber du wirst niemals die höchsten Outputs und Intensitäten mit Nasenatmung schaffen. Das ist auch klar.
Es ist so, dass wir bei Deadfit, und das ist ganz gut, das ist die Frage, weil die kann man echt gut an Deadfit koppeln, weil es geht einfach halt um eine Anwendbarkeit fürs Leben. Wir unterscheiden bei Deadfit zwischen, ja, wenn du so willst, 2 verschiedenen Umfängen. Das heißt, der eine Umfang ist 2 Gym-Tage, also 2, wenn du so willst, Krafttrainingstage plus einen fixen Cardio-Tag versus 3 Krafttage, 3 Gym-Tage plus 2 Cardio-Sessions.
Mhm, nice.
Und wenn du natürlich die Möglichkeit hast, 2 Cardio-Sessions zu machen, dann sind wir natürlich angehalten, eine wirklich mit Nasenatmung durchzuziehen. Das ist klar. Wenn du aber nur die Möglichkeit hast, eine zu machen, dann ist einfach die Frage nach dem Gesamtoutput. Was willst du da erreichen? Und da sind wir eben, das, was ich gerade gesagt habe, da ist Nasenatmung natürlich schon ein krasser Constraint, der dich ja auch zurückhält, wenn du rein zeitlich auch gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie, ich sage jetzt mal, 30, 45, 60 Minuten irgendwie Zone 2 bis 3 irgendwie zu absolvieren. Da sind wir quasi eher, dass es um eine realistische Anwendung geht. Und dementsprechend wahrscheinlich Nasenatmung vielleicht erst im zweiten Zyklus fest etabliert wird. Aber, und das ist auch das Wichtige, nach dem Gesetz der MTMT-Lehre, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben, muss jeder, der das Programm trainiert, auch für sich selbst entscheiden, wie hauptsächlich die Inhalte zu strukturieren sind. Das heißt, jemand wie ich, der halt die Krankheit hat, dass er zu schnell zu viel Muskeln bekommt und ohnehin weiß, dass eigentlich der Aspekt, die kardiovaskuläre Leistung hochzubringen, mehr vonnöten ist, der sollte auf jeden Fall 2 Einheiten Cardio machen und dementsprechend auch eine explizit in der Nasenatmung. Genau.
Also Nasenatmung gut für, ich sag mal, Grundlagenausdauer und für eine gute aerobe Basis.
Ja, und natürlich kann man dann noch weiterreden. Also so auch gut natürlich für Stressreduzierung, auch gut für diese ganzen Aspekte von, wie gehe ich mit einer Belastung um und wie kann ich sie im wahrsten Sinne des Wortes wegschnaufen.
Das ist ja auch so ein Ding, also kurze Biochemie-Exkurs. Wenn wir durch die Nase atmen, dann atmen wir weniger CO2 ab. Das ist auch so das Erste, warum man quasi den Mund aufmacht, ist, man wird schneller das CO2 los. Und wenn du das weniger schnell abatmest, dein CO2.
Das Entscheidende ist, warum wir quasi den Mund aufmachen und nicht, weil wir O2 reinbringen müssen.
Genau, wir müssen einfach schneller CO2 rausbekommen. Das triggert quasi immer so die, oder das ist der Haupttrigger für die Atmung generell. Es sind deine CO2-Levels, die sich so ansammeln in deinem System. Und wenn du eben langsamer dein CO2 abatmest, aber du hast trotzdem eine gewisse Belastung und es sammelt sich natürlich CO2 an in deinem Körper, dann kannst du damit deine CO2-Toleranz nach oben bringen. Das heißt, du lernst mit CO2 in deinem System besser umzugehen. Und das ist auch was Gutes. Also eine hohe CO2-Toleranz ist immer gut, weil das bedeutet, dass du den Sauerstoff, der eh da ist, dass du den besser nutzen kannst, dass eben deine Muskeln zum Beispiel diesen Sauerstoff effizienter nutzen können. Und wenn wir eben zu niedrige CO2-Levels haben, dann nutzen wir den Sauerstoff einfach nicht so effizient. Und Sauerstoff ist eigentlich immer genug da. Also das meiste von dem Zeug, was wir einatmen an Sauerstoff, atmen wir am Ende eh wieder aus. Die Frage ist also, was passiert wirklich so auf einer zellulären Ebene? Gasaustausch, wie gut kann sich der Sauerstoff vom Hämoglobin in deinem Blut quasi trennen? Oder wie fest ist die Bindung vom Sauerstoff zum Hämoglobin? Und je mehr CO2 in deinem Blut ist, desto lockerer ist der Sauerstoff an dein Hämoglobin gebunden und dementsprechend kann der leichter zum Beispiel zum Muskel transportiert werden zur Energieproduktion. Das ist CO2-Toleranz und das ist eben was, das kann man gut trainieren mit Nasenatmung, gerade wenn man sich an diesem Limit befindet natürlich, wo man eigentlich vielleicht gerne oder man würde reflexartig, würde man umschalten auf Mundatmung, aber weil wir ja bewusst sowas steuern können, können wir sagen, nee, ich lasse meinen Mund zu. Und dementsprechend kann man nebenbei auch noch an seiner CO2-Toleranz arbeiten mit Nasenatmungskardio. Also es hat ein paar potenzielle Vorteile.
Und das ist halt so ein, du hast es gerade schon gesagt, das ist so ein unglaublich gutes autoregulatives Instrument, um gerade wieder Menschen, die vermeintlich irgendwie zu viel Gas geben, also auch wieder bei Deadfit, mehr von dem geben, was sie eben nicht haben. Also halt so die Möglichkeit auch mal nicht nur immer die metrisch messbare Performance in den Vordergrund zu stellen, sondern die Qualität des Laufes, die Art der Bewältigung ihrer kardiovaskulären Leistung.
Ja, also gerade so Stressmanagement ist dann ein ganz wichtiger Stichpunkt, weil eine hohe CO2-Toleranz auf biochemischer Ebene fast gleichzusetzen ist mit einer hohen Stresstoleranz auch. Okay, nächste Frage. Was ist der Zweck von Reachen bei Bridges? Ich lieb den absolut denglischen MTMT-Lingo. Also Reach heißt ja, ich greife irgendwo hin. Reach ist erstmal, dass man den Arm quasi irgendwo hin ausstreckt und so leicht auch rausschiebt. Also nicht nur den Arm irgendwo hinhält, sondern das Schulterblatt mit in die Richtung gleiten lässt. Das ist erstmal ein Reach. Was ist der Zweck bei Reaches, von Reaches bei Bridges, also Bridge-Übungen, keine Ahnung, so die klassische Foam-Roller-Bridge zum Beispiel. Generell der Zweck von Reaches ist, dass wir damit die Form von unserem Brustkorb beeinflussen können und dementsprechend gewisse Areale im Brustkorb öffnen oder schließen können, je nachdem, wohin wir den Reach machen. Gerade nach vorne, schräg nach unten, schräg nach oben zum Beispiel. Und das ist einfach ein nettes Add-on, gerade für so Glute-Bridges, Hamstring-Bridges und so weiter. Weil während man so eine Bridge hält, wenn man das jetzt isometrisch macht, atmet man ja auch. Und dementsprechend kann man die Atmung so ein bisschen, ja, hoffentlich, also wirklich hoffentlich. Dementsprechend kann man die Atmung da so ein bisschen spezifischer an gewisse Orte im Brustkorb schicken, wenn man das möchte. Also man kann so reachen, dass man die Expansion im Brustkorb eher nach vorne schickt oder eher nach hinten schickt, zum Beispiel.
Wo denn?
Ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Position. Also jetzt gerade bei Bridges, da befindet man sich ja immer in Rückenlage und meistens liegt der obere Rücken halt auf dem Boden auf. Das heißt, du machst dadurch hinten zu, weil du die Kompression vom Boden hast. Der Boden drückt gegen deinen Brustkorb. Das heißt, du kannst da nicht hinatmen, da ist Kompression. Und wenn du dann zum Beispiel einen Reach auf 90 Grad machst, also gerade nach oben, dann öffnest du eher die Vorderseite. Also dann kannst du theoretisch zumindest besser in dein Brustbein atmen und kriegst mehr Expansion nach vorne in den Brustkorb. Und das fehlt ganz vielen Leuten, also gerade vielen Leuten, die sehr, sehr viel Krafttraining machen. Also oder auch, wenn du jemanden hast, der so die Schultern stehen so leicht nach vorne und der Mensch sieht wirklich so aus, als hätte man ihm irgendwie vorne in sein Brustbein reingeboxt, dann wäre das zum Beispiel sehr sinnvoll, Expansion nach vorne zu fördern und dafür zu sorgen, dass dein Brustbein sich mit der Einatmung quasi leicht anheben kann.
Was ist, wenn ich fußwärts reache?
Dann öffnest du mehr den hinteren, unteren Anteil von deinem Brustkorb. Also eben, da kann man ganz krass ins Detail gehen. Ich finde, man muss immer gar nicht so wirklich so krass ins Detail gehen. Aber ja, das ist dann theoretisch dieser Anteil. Und noch was, also das ist so der Atmungspart und der Expansionspart, ist einfach, wenn du reachst, dann retrahierst du deinen Brustkorb. Also immer, wenn deine Schulterblätter quasi nach vorne gleiten im Raum, dann gleitet ja relativ zu deinen Schulterblättern dein Brustkorb nach hinten im Raum. Der verschiebt sich nach hinten. Und das ist eine Position, die gerade bei Hamstring Bridges und Glute Bridges sehr sinnvoll ist, dass dein Brustkorb nicht nach vorne verschoben ist im Raum, sondern eben hinten bleibt. Also die Atmung ist das eine, aber ich denke in erster Linie über Retraktion vom Brustkorb nach bei Reaches, bei Bridges. In anderen Bewegungen oder Positionen wäre meine Priorisierung da anders. Aber bei einer Bridge geht es mir meistens darum, dass einfach der Brustkorb hinten bleibt, damit eben zum Beispiel die Hamstrings in einer guten Position sind, Arbeit zu leisten bei einer Hamstring Bridge zum Beispiel. Weil dadurch beeinflusst du deinen kompletten, dein axiales Skelett, also dein Becken und Brustkorb und Schädel, die Position von unserem Kern quasi, die kannst du mit einem Reach beeinflussen und das beeinflusst zum Beispiel wiederum, wie die Hamstrings eben arbeiten auch die Glutes arbeiten.
Das heißt, du denkst in the first place nicht darüber nach, wo du Luft hinschickst, sondern die Luft wird automatisch als Ableitung in gewisse Areale geschickt, weil die Form deines axialen Skeletts sich verändert.
Ja, auch.
Ja, auch.
Aber also eben, ich denke fast gar nicht darüber nach, wo ich Expansion schaffen will eigentlich.
Das meine ich ja damit.
Ja. Also klar, das wird auch was verändern, so als Nebeneffekt. Aber es ist ein sekundärer Effekt. Ja. Und diese Brustkorb-Retraktion, das ist einfach gerade für solche Übungen was sehr, sehr Wichtiges.
Und
kannst du auch auf einen Plank beziehen zum Beispiel. Bei einem Plank kannst du auch reachen. Und dadurch retrahierst du deinen Brustkorb. Und dadurch kriegst du mehr
der Vollständigkeit halber
und so weiter.
Was ist, wenn ich die Arme quasi kopfwärts reache?
Dann, ja, fördert man wahrscheinlich auch, also wieder eher Expansion im oberen, hinteren Brustkorb, theoretisch. Und auch quasi unten bis zur Lendenwirbelsäule hin, weil du, wenn du deine Arme über Kopf nimmst, dann bringst du deinen Lat zum Beispiel auf Länge. Das heißt, da kannst du auch Expansion schaffen. So in diesem untersten hinteren Anteil vom Brustkorb und im obersten Anteil vom Brustkorb, weil wenn wir unsere Arme über Kopf nehmen, dann kippt unser Schulterblatt quasi nach hinten. Das macht einen Posterior Tilt und dadurch geht quasi der obere Bereich auf vom Brustkorb, weil sich einfach das Schulterblatt löst von diesem Anteil vom Brustkorb. Und eine Etage weiter unten drückt sich das Schulterblatt mehr in den Brustkorb rein. Also das ist das Prinzip dahinter. Die Position von deinem Schulterblatt komprimiert den Brustkorb, drückt quasi gegen den Brustkorb. Und je nachdem, wo man hinreacht, drückt sich das eben unterschiedlich gegen den Brustkorb und schließt dementsprechend gewisse Areale. Und da Luft immer den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, wenn wir atmen, geht die Luft automatisch dahin, wo sie halt hin kann. Und also eigentlich geht es immer um das Schließen von Arealen und die Expansion in anderen Arealen vom Brustkorb ist dann eine Ableitung davon, dass man andere Dinge eben zumacht. Aber da ist eben wichtig auch zu verstehen, dass wenn ich jetzt auf dem Rücken liege und ich mache zum Beispiel einen Reach, damit ich Expansion nach hinten fördere, da macht es wenig Sinn. Weil dann versuche ich ein Areal aufzumachen mit einem Reach, das geschlossen ist, weil ich drauf liege. Mhm. Und dann ja, ist es hinfällig. So. Ja, so. Das ist der Zweck von Reaches bei Bridges. Mhm. Und eben diese ganzen Hamstring-Bridge-Varianten und so weiter, die wir sehr viel benutzen auch, das sind halt auch, das sind keine Atemübungen. So Reaches werden für mich dann, wenn es um Expansion geht vom Brustkorb und Bewegungsoptionen im Brustkorb, halt wichtig, wenn ich wirklich Atemarbeit mache und nicht Positionsarbeit, wie der Name schon sagt. Unterschiedlicher Fokus, ja. Unterschiedlicher Trainingsreiz.
Ich hatte jetzt gerade noch einen Punkt. Ja, genau. Du hast mir ein Segway gegeben. Vielleicht kannst du genau nochmal exemplarisch an vielleicht zwei Übungen eben auch nochmal den Unterschied zwischen Atemarbeit expliziter und Positionsarbeit schildern. Was ist die Intention zwischen diesen beiden Kategorien an Übungen? Und warum es dann vielleicht in einer Atemarbeit, ich nenne es mal jetzt, wichtiger ist, in Anführungsstrichen richtig zu reachen versus in der Positionsarbeit? Oder warum es dir da vermeintlich wichtiger ist?
Also Positionsarbeit ist in erster Linie den Stack lernen und eben auch stabilisieren. Also zum Beispiel eine Hamstring Bridge ist dafür da, dass wir unser Becken in eine gewisse Position bringen, über die Hamstrings eben, und dann das Becken auch da halten. Und Becken spielt immer zusammen mit Brustkorb, dementsprechend muss man die Brustkorbposition auch beachten und kann sich nicht nur aufs Becken konzentrieren. Und dementsprechend nehme ich diese spezifische Position ein, also wahrscheinlich eine gestackte Position, in dem Fall mit halt muskulärem Fokus auf die Hamstrings, die dann das Becken erstmal dahin bringen, wo ich es haben will, und dann auch dort halten. Und dann ist natürlich wichtig, so wir haben es vorhin angesprochen, dass man auch bei Positionsarbeit definitiv atmet und am besten auch relativ ruhig atmet, weil das bedeutet halt Kontrolle über eine Position zu haben, dass du diese Position einnehmen kannst und dann da normal atmen kannst und nicht die Luft anhalten musst oder Pressatmung machst oder, keine Ahnung, Stressatmung machst, so ungefähr. Also das Lernen von Positionen und das Ownen von Positionen ist der Fokus bei Positionsarbeit.
Ownen ist gleich übersetzt, man kann in dieser Position entspannt atmen.
Genau, man hat echte Kontrolle. Mhm. Und Atemarbeit, also es wäre jetzt zum Beispiel, was gibt es zum Beispiel? Ich mache auf allen Vieren Bear Breathing zum Beispiel. Also ich bin im Vierfüßlerstand, die Knie sind auf dem Boden und dann habe ich eben einen Reach, der im 90-Grad-Winkel nach unten geht, weil ich stütze mich ja auf dem Boden. Dann reach ich, in dem Fall ist es ja umgedreht, weil ich bin ja in der geschlossenen Kette. Das heißt, der Reach ist nicht, ich schiebe meinen Arm weg von mir, sondern quasi ich schiebe den Brustkorb weg vom Boden. Und dann hätte ich eben diesen 90-Grad-Reach, der die Expansion nach vorne fördert. Und wenn ich im Vierfüßlerstand bin, dann habe ich einmal die Schwerkraft, die den ganzen Stuff, die Luft, die Flüssigkeit in meinem Körper nach vorne schickt, nach unten in dem Fall. Und dieser Effekt wird verstärkt durch den Reach, weil sich eben im 90-Grad-Reach deine Schulterblätter quasi von hinten gegen den Brustkorb drücken und dann machen sie hinten zu. Dadurch wird der Luftfluss nach vorne erleichtert, quasi unters Brustbein, wenn man so will. Und da würde ich dann eben auch viel mehr Wert auf die Atemsequenz legen, also wie halt geatmet wird. Weil eben, wenn du nicht entspannt und lange einatmest zum Beispiel, dann passiert natürlich auch keine Expansion in deinem Brustkorb zum Beispiel. Mhm. Aber für Atemarbeit ist natürlich auch die Position sehr wichtig. Also der Stack ist eine Grundvoraussetzung für gute Atemarbeit. Und so sind diese Dinge natürlich sehr nah beieinander, Positionsarbeit und Atemarbeit. Aber der Outcome, das Ergebnis, das ich haben will, ist dann doch halt ein leicht anderer.
Mhm. Ja. Man kann es wahrscheinlich schon auch mit dem Wort Intensität auch gut versinnbildlichen, oder? Also wie hoch die Intensität ist bei einer Atemarbeit versus dann schon aufgedrehter bei einer Positionsarbeit.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Atemarbeit sollte halt immer parasympathisch sein, quasi.
Ja.
Mit maximal wenig Spannung, muskulärer Spannung im Körper.
Ja,
Bist du zufrieden?
Absolut.
Okay, gut. Dann kommen wir zur letzten Frage von Philipp. Was ist der Hauptzweck von einem 1990 Hip Lift?
Was ist denn das überhaupt?
Ah. Der gute alte 1990 Hip Lift von
PRI oder wie?
Von Postural Restoration Institute.
Ja, das musst du erklären, weil du bist ja Chasing Neutrality, oder?
Ja, genau. Neutral. Früher mal gemacht. Ja, der 1990 Hip Lift, der vereint das, was wir jetzt gerade besprochen haben, so ein bisschen. Also es ist so Positionsarbeit / Atemarbeit, so ein bisschen was von beiden. Also du willst quasi eine neutrale Position in deinem axialen Skelett damit herstellen. Deswegen sitzt du auch in dieser, oder befindest du dich in dieser 90-90-Position. Also 90-90 bezieht sich auf Hüfte und Knie. Du hast einen 90-Grad-Winkel im Knie und 90-Grad-Winkel in der Hüfte. Du liegst auf dem Rücken, hast eben die Füße irgendwo leicht erhöht. Das heißt, du bist quasi wie wenn du sitzt auf einem Stuhl, bloß halt um 90 Grad gedreht. Das bringt die Hamstrings in gutes Längenspannungsverhältnis, wo sie halt gut arbeiten können. Und du hast halt insgesamt, du hast viel Bodenkontakt. Das heißt, Muskeln können loslassen und müssen dich nicht aufrecht halten gegen die Schwerkraft und so weiter. Und dementsprechend ist es eine gute Position, damit man eben eher parasympathisch, eher auf dem parasympathischen Ende vom Spektrum ist. Und das ist ja das, was PRI macht. PRI versucht neurologisch neue Muster dir beizubringen mit diesen Übungen. Und das passiert eben immer in einem parasympathischen Zustand. Und mit wenig Spannung, vor allem mit wenig unnötiger Spannung da, wo wir sie nicht haben wollen, sondern da wird Spannung eben ganz gezielt aufgebaut. Und das ist beim 1990 Hip Lift dann in erster Linie in den Hamstrings und auch in den internen schrägen Bauchmuskeln zum Beispiel. Und man kann zum Beispiel auch einen 1990 Hip Lift gut mit einem Reach kombinieren.
Das ist ein super probates Mittel als Einleitung des Schlafprozesses.
Zum Beispiel.
Ja, ernsthaft.
Oder auch des Trainingsprozesses.
Ja, da bin ich ja immer so hin und her gerissen, aber
kommt drauf an.
Absolut.
Für mich nicht.
So. Absolut, kommt drauf an. Natürlich kommt drauf an, aber ich bin ein großer Fan und ich habe ja einige Interventionen mit dem Eddie erarbeitet. Shoutout Dr. Eddie. Doc Eddie. Was quasi halt meine Systemregulierung anbelangt, bevor ich schlafen gehe. Und da ist auch ein Move dabei, der halt so ein abgewandelter 1990 Hip Lift ist.
Also so Repositionierung, wenn man so will, ist am Ende so der Hauptzweck vom 1990 Hip Lift. Also so nutzt es halt PRI in erster Linie. Deswegen habe ich es früher mal gemacht, vorm Training, da bin ich aufgesprungen, habe gesagt neutral und habe mir halt eingebildet, dass mein System neutral ist nach dieser Übung. Ja, ob ich es wirklich neutral gemacht habe durch die Übung, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, es funktioniert schon auch. Also wenn man es gut macht, dann kann man auch den Unterschied vorher, nachher natürlich direkt überprüfen und sieht, absolut, dass da schon was passiert, wenn man es gut macht, weil diese Techniken, die sind nicht einfach. Also da musst du schon ein paar Dinge beachten, damit das auch wirklich gut funktioniert. Aber das ist bei Atemarbeit generell so. Es reicht halt nicht einfach nur irgendwo in irgendeiner Position irgendwie zu atmen, sondern die Position muss man erstmal präzise finden und dann eben reicht es auch nicht irgendwie zu atmen, sondern die Atemsequenz ist halt auch sehr wichtig.
Ich meine, diese Grundsätzlichkeit, das hatten wir bestimmt auch in zig Podcast-Folgen schon, des Loslassens versus des proaktiven Anspannenwollens. Das ist ja schon mal die Grundsätzlichkeit, die da Einzug halten muss, ansonsten funktioniert das alles natürlich nicht.
Ja. Yep. Deswegen ist es auch schwierig, die PRI-Konzepte zu verbinden oder zu vereinen mit Krafttraining, weil es halt Dinge sind, die auf unterschiedlichen Enden von einem Spektrum existieren.
Auf den absolut gegensätzlichen Seiten.
Yep.
Ja.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos,
Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Gut, nächste Frage. Der Benny fragt. Das ist so ein schöner Übergang jetzt. Hi, weshalb ist bei euch nie die Rede vom Left AIC oder Right BC Pattern? Danke für die vielen tollen Stunden Podcast und so weiter. Unter anderem dank euch fühlt man sich nicht mehr wie ein Außerirdischer. Gern geschehen. Also toller Übergang. Zur Erklärung, das Left AIC Pattern oder Right BC Pattern, das sind so biomechanische Muster, die eben auch von PRI kommen und beschreiben quasi die natürliche Asymmetrie von unserem Körper, die wir alle haben. Weil Asymmetrie ist die Norm, wenn es um menschliche Anatomie und Biomechanik geht. Die Norm ist Asymmetrie. Die Norm ist nicht Symmetrie, Leute.
Und das ist doch total schön auch, oder? Ist doch total spannend.
Ja, ist schon schön.
Also ich kann mal vielleicht mein Take dazu sagen, warum die Frage war so, warum wir dann nicht
warum mehr. Warum wir dann, genau, weil das ist eine, deswegen liebe ich die Frage so sehr.
Warum wir dann nicht mehr drüber sprechen?
Richtig, ja. Weil nicht, was ist es oder wie beachten wir das, sondern warum sprechen wir nicht mehr drüber?
Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit.
Das ist nämlich, das passiert bewusst, dass wir dann nicht mehr drüber sprechen.
Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr intensiv darüber gesprochen. In der
haben wir wirklich?
Ja, vielleicht nur wir zwei, keine Ahnung. Vielleicht, ach so, vielleicht nicht im Podcast.
Wir zwei auf jeden Fall.
Ja. Also mein Take zu der Sache ist, ich finde es unglaublich sinnstiftend, sich genau damit zu beschäftigen und über dieses Verständnis vom Left AIC Pattern eben die Asymmetrie von uns Menschen zu verstehen. Und auch so
die normale Asymmetrie.
Die normale Asymmetrie, genau, keine kompensatorische. Und sich auch so ein internes Bild zu machen, was ich ja eh immer gerne mache. Also welche Knochen zeigen in welche Richtung by Design. So. Und das ist total spannend. Und jetzt ganz kurz, und dann kannst du natürlich auch deine Two Cents dazugeben, warum wir das nicht mehr thematisieren, ist, weil es einfach eine Grundsätzlichkeit darstellt, die uns aber in unserem Prozess des eigenen Trainings und in unserem Prozess des Coachens und der Trainingsbegleitung mit Menschen eine Grundlage gibt, die Asymmetrie zu verstehen, aber den Trainingsprozess nicht limitiert.
Und nicht direkt beeinflusst am Ende.
Ja.
Also selten, manchmal.
Ich kann, aber selten. Ich kann auch weiterschicken, wenn du, Benni, das Podcast auch schon längere Zeit hörst, dann hast du ja sicherlich auch meine Exkurse eben genau in diese Strategie, dass ich meinen Körper wirklich eine Zeit sehr asymmetrisch trainiert habe, um einfach mal zu sehen, was passiert. Ich habe jetzt per se keine gravierenden Probleme oder so, aber trotzdem habe ich so gemacht, dass ich das innere Bild, was mir ein Left AIC Pattern irgendwie aufgezeigt hat, genutzt, um vermeintlich irgendwie durch Interventionen in meinem Training, also durch strukturelle Manipulation von Übungen, dem Left AIC Pattern Herr zu werden. Um einfach mal zu schauen, was passiert, wenn ich eben sehr asymmetrisch trainiere. Und das macht natürlich Spaß. Also da so rumzutüfteln und rumzutun und so weiter, das ist ja vollkommen klar.
Ja, weil du halt ein Nerd bist.
Weil ich ein Nerd bin. Aber weil das halt auch total Bock macht.
Ja, also klar. Same. Ich habe sogar, habe ich dir das erzählt? Ich glaube schon. Du wärst stolz auf mich. Ich habe in meinem letzten Trainingszyklus habe ich auch asymmetrisch trainiert, weil ich eine asymmetrische Variante drin gehabt. Verrückt, oder?
Crazy. Elaborate, was heißt es? Bei was?
Bei half-kneeling rows, also so Rudern im Halbkniestand, die habe ich einfach so gemacht, dass ich quasi immer einen Fokus habe auf Innenrotation in der linken Hüfte, auf beiden Seiten. Und ich habe es auch so trainiert, dass ich quasi erst die nachgebende Bewegung in Innenrotation gemacht habe, erst die Seite und dann habe ich quasi die überwindende Arbeit hinterhergeschossen. So halt.
Und?
Ja, war cool. Also war jetzt nicht irgendwie mind-blowing ultra game changer. Ich hatte danach nicht, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Ich hatte danach nicht 50 Grad mehr Hüftinnenrotation.
Und das ist genau der Punkt.
So, eben es ist nicht das Ziel, aber warum nicht machen, wenn man eben versteht, wie die eigene Asymmetrie ist und wie man eben selber kompensiert, zum Beispiel mit diesem Left AIC Pattern, mit diesem Muster der Asymmetrie. Aber zurück zum Thema, warum wir davon nicht reden.
Das ist doch das Thema, oder?
Das ist das Thema, aber das eigentliche Thema ist, und da muss ich mal wieder Jeffrey Wolf zitieren, Shoutout. Dein Left AIC Pattern bringt dich nicht ins Grab, aber Diabetes schon. Und das ist ein super wichtiger Punkt, weil PRI und wenn man über dieses Muster lernt, über die Asymmetrie, hat großes Potenzial, Leute zu pathologisieren. Mhm. Dass Leute denken, oh mein Gott, ich bin asymmetrisch und ich muss jetzt alles dafür tun, um meine Asymmetrie zu managen oder so. Und dann hören Leute auf, sich zu belasten und zu trainieren. Also das ist ein Fakt, das ist ein Faktor und ein Fakt in unserer Anatomie und Biomechanik, dass wir asymmetrisch sind und dass es eben in diesem Muster passiert. Und dass wir für dieses Muster dann auch kompensieren und so weiter. So, alles schön und gut. Und das ist geiles Hintergrundwissen. Und es bringt mir auch manchmal wirklich was für die Arbeit. Aber wir wollen einfach nicht, dass diese biomechanischen Details und sehr, sehr nerdigen Konzepte Leute davon ablenken, was die Kunden und Patienten, mit denen wir arbeiten als Trainer und Therapeuten, halt wirklich brauchen. Und das ist halt mehr Antifragilität, mehr Resilienz. Leute müssen lernen, wie sie sich belasten und so weiter und so weiter. Und das ist schon auch ein sehr bewusster Prozess, warum wir über gewisse Themen, gerade auch im Podcast, nicht so viel reden. In der MTMT-Methode zum Beispiel, da reden wir auch über das Left AIC-Pattern. Nicht besonders lange, aber trotzdem wird drüber geredet und direkt danach ordne ich das auch ein, weil das ist das Wichtige. Weil ansonsten kommen halt Leute und sagen, ah, ich habe endlich gefunden, was nicht mit mir stimmt, weil ich habe nämlich das Left AIC-Pattern, als wäre es eine Krankheit. Und dann eben macht man irgendwie nur noch Atemdrills und so weiter. Kann man natürlich alles machen, bla bla bla, aber ja.
Ja, ihr kennt uns ja, aber da liegt halt einfach wirklich so viel Potenzial für Pathologisierung, das ist also unglaublich sogar.
Ja.
Und ganz ehrlich, sorry.
Und wir erleben es und haben es erlebt. Also das ist ja nichts, genau. was wir uns jetzt einbilden oder ausgedacht haben.
Also wenn man halt so, das ist eine sehr subjektive Meinung logischerweise. Aber wenn man eben auf so ein PRI-Seminar geht, dann hat man halt, von wie vielen Teilnehmern sind da immer so 30?
Ja, mindestens. Könnten sogar 40 sein, das ist schon immer eine große Gruppe.
Dann hat man halt vielleicht so, das ist halt nur meine eben persönliche subjektive Erfahrung, hat man halt von diesen 40 Menschen halt, sorry, Menschen, 38 Pathologisierte und zwei, die halt irgendwie Bock haben, da mal hinzuhören und den Arm zu heben und zu sagen, ja, aber.
Und auch noch ein Grund, warum wir da wenig drüber reden, ist halt, es ist ultra komplex und ultra deep. So, wer interessiert sich dafür? Wer kann dem überhaupt folgen? Weil da stecken ja echt sehr komplexe Konzepte auch dahinter und gehen damit einher und so weiter. Ja. Und das sind immer so Dinge, die man jetzt in einem Podcast gar nicht so leicht irgendwie vermitteln kann. Und wo uns dann auch völlig klar ist, wie es jetzt auch schon passiert ist, wo wir drüber geredet haben, dass halt 90% der Leute aussteigen. So, weil wir halt, hier, was hast du gesagt? Du fühlst dich dank uns nicht mehr wie ein Außerirdischer. Wenn wir über sowas die ganze Zeit reden, dann denken sich halt die Leute, was sind das für Außerirdische? Ja. Ich höre mir lieber irgendwas anderes an. Und wir wollen ja auch Leute wirklich abholen und erreichen mit den Themen. Und das ist schon ein sehr, sehr spezielles Thema, natürlich.
Ich glaube aber, dass es schon auch wichtig ist, dass wir dazu sagen, dass wir uns sehr wohl halt ultra intensiv mit dieser Thematik beschäftigt haben, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass wir sagen können, ja, das gibt's alles. Also halt so bottom line, wir sind alle asymmetrisch, beide Seiten. But so what? Das ist ja quasi die bottom line und die Essenz von der ganzen Beschäftigung mit PRI, wenn man so will. Und was wir vorhin gesagt haben, dass da geht's eher ums Loslassen und was wir im Training machen, ist eher das Gegenteil davon. Und diese Punkte zu verstehen, die sind so wichtig. Das heißt, ich will jetzt auch nicht, dass es so klingt, als wäre das nicht wichtig gewesen. Also
nee, man muss es nur richtig einordnen für seinen Kontext.
Absolut, so. Absolut.
Darum geht's.
Genau, darum geht's. Und eben auch, und das wisst ihr ja auch, was der Quiz gerade schon gesagt hat, was wir eben mit Menschen anstellen wollen. Erstmal mit uns selbst als Grundlage und dementsprechend als Ableitung für alle Menschen, mit denen wir interagieren. Und das ist halt eben das Gegenteil von Pathologisierung.
Und wenn man dann auch noch so unseren Leitspruch, wir wollen den Menschen mehr von dem geben, was sie nicht haben, heranzieht, dann kann natürlich ein Verständnis über sowas wie dieses Muster schon nützlich sein, weil man halt zum Beispiel sieht, ah, okay, der Mensch kann nicht gut auf seine linke Seite rüberschiften, weil das ist dieses Muster. Das Muster bedeutet quasi, dass unser rechtes Bein unser Standbein ist. Und das ist auch was, das beobachtet man ganz oft. Also es ist ja nicht so, dass ich dieses Muster nicht sehe in der täglichen Arbeit. Mhm. Und dann ist aber so die Frage, okay, was ist die Konsequenz? Weil die Konsequenz ist, egal ob dieses Muster jetzt ausgeprägt ist oder nicht, ich will jeden Menschen dazu bringen, dass er von rechts auf links shiften kann. Das ist einer der elementarsten Bewegungsskills überhaupt. Und dann ist die Frage so, das ist ein Erklärungsmodell, aber das, was ich in der Praxis mache, beeinflusst es eigentlich gar nicht, weil ich will, dass jeder Kunde, egal wie sehr der auf seiner rechten Seite hängt, alternieren kann von rechts auf links. Und das ist zum Beispiel auch was, das habe ich auch durch PRI verstanden und gelernt, so was das bedeutet, so wie wichtig eben dieser elementare Skill ist, dass wir shiften können von rechts nach links, dass wir alternieren können, dass wir eine Seite belasten können und dann die andere Seite wieder entlasten können und so weiter. Also wir haben ultra Deutsch. Wir wurden sehr stark beeinflusst von PRI am Ende. Auf jeden Fall. Auch wenn man das vielleicht nicht so offensichtlich sieht, weil wir halt keine direkten PRI-Drills mit den Leuten machen. Mhm. Aber die Grundprinzipien, die dahinter stecken, die haben unser Modell maßgeblich geprägt, auf jeden Fall.
Ich wollte noch hinzufügen, also nicht nur das Shiften von links nach rechts, sondern auch, wenn du so willst, in der statischen Bewältigung von einer Bewegung wie einem Split-Squat zum Beispiel, dass du da einfach deinen Körperschwerpunkt managen lernst, zum Beispiel, wenn das linke Bein eben vorne ist. Also wie biased man die Position des linken Beins, was halt beide Sein in einer Position verharrt nach dem Left AIC Pattern versus der rechten Seite und so weiter. Also das hat alles unseren gedanklichen Prozess maßgeblich beeinflusst.
Ja, so ist es. Bist du zufrieden mit der Antwort?
Ja, ich bin zufrieden mit der Antwort. Es ist halt ein ultra geiles Thema.
Also ja, voll. Also jetzt wo wir halt die Frage beantworten, denke ich mir so, ja, vielleicht wir könnten da schon auch öfter drüber reden, weil es natürlich einfach ein total spannendes Thema ist. Es
könnte eine eigene Folge sein, definitiv.
Ja.
Also die Grundsätzlichkeit, die du halt aufgebracht hast, Pathologisierung versus Zugewinn. Also Training soll ja eben Zugewinn sein bei uns. Und das ist halt das Wichtigste. Oder auch eben, was du gesagt hast, Left ISC Pattern tötet niemanden. Jedenfalls ist mir kein Fall bekannt bisher. Aber Diabetes, und ich glaube, dass alle, die hier zuhören, verstehen, was mit diesem Ausspruch eben gemeint ist.
Das hoffe ich.
Und das ist einfach so ein ultra wichtiger Punkt. Shoutout Severin, aktueller Praktikant bei uns, auf den trifft diese Versinnbildlichung auch 100% zu, zum Beispiel. Rein biomechanisch jetzt. Alle anderen Faktoren außen vor gelassen.
Okay, nächste Frage. Der Andy fragt oder schreibt: Hi Coach, danke für das tolle Programm Balles Leben. Danke, dass du es dir geschnappt hast und trainierst. Ich arbeite mich gerade durch die Skills und dabei hat sich mein Traum wiedererweckt, auf meine älteren Tage nochmal danken zu können. Ich habe bis Anfang, Mitte 20 exzessiv Basketball gespielt und konnte trotz nur 1,78 Körpergröße im Training danken. Jetzt mit Anfang 40, gut 10 Kilo mehr auf den Rippen und einmal zocken pro Woche, komme ich mit Mühe noch ans Brett. Was kann ich tun, um trotz langer Zeit der Inaktivität wieder höher springen zu können und dabei gesund zu bleiben? Wie würdest du die Bestandteile leichter werden? Wie würdest du die Bestandteile leichter werden, stärker werden im Gym und springen, gewichten bzw. priorisieren? Und wie viel kann ich mir zu Beginn zumuten bzw. wie geduldig sollte ich sein? Vielen Dank. Großes Lob für den Podcast. Bin nach 18 Monaten Podcast hören endlich bei der aktuellen Folge angelangt. Ed Andy, wann kommt Old Man Fit? Dad Fit. Hast du ja schon beantwortet.
Ja, kommt. Wirklich, ich hab Bock. Ist geil.
So, was sagst du dazu? Ich kann mich da nicht reinversetzen in so einen Anfang 40-jährigen Menschen.
Wenn du mich fragst, dann würde ich die Priorisierung, weil du fragst ja nach der Priorisierung.
Genau, leichter werden, stärker werden, springen.
Ich würde sagen, springen, leichter werden, gymmen.
Ich würde sagen, also leichter werden, Priorität Nummer 1, wenn du wirklich danken willst. Das ist low-hanging fruit, weil wenn du weniger Körpermasse da hoch beschleunigen musst, dann wirst du mit deiner jetzigen Sprungkraft höher springen. Krasse low-hanging fruit. Und dann springen und dann Gym.
Ja, aber weißt du, warum ich das so nicht gesagt habe?
Weil es leicht gesagt ist, aber halt nicht leicht gemacht, ja, vielleicht?
Nein, weil der Prozess des Leichterwerdens ist ja ein begleitender. Das ist keiner, den man, also natürlich muss man proaktiv diese Entscheidung treffen. Aber für mich ist das einer, der quasi halt so, der läuft nebenher. Ja. Die Aktivität ist Springen oder Gym. Das ist quasi für mich zu unterscheiden. Und leichter werden ist einfach der Prozess, der das Ganze begleitet. Whatever. Potato, potato.
Ja, was kann ich tun, um trotz langer Inaktivität wieder höher springen zu können und dabei gesund zu bleiben? Also dabei gesund bleiben, das machst du schon so. Du trainierst Balles Leben. Das Programm ist darauf ausgerichtet, dass du gesund bleibst und dass du auch einfach höhere, weitere Intensitäten und Trainingsreize gut handeln kannst, die über dieses eine Programm hinausgehen. Balles Leben übrigens, Link in Bio. Von daher glaube ich, dass du das schon ganz gut abgedeckt hast. Und dann geht's halt darum, dass du ja dein Sprungvolumen ein bisschen hochbringst. Also auch das wirklich intensive Sprungvolumen, das spezifische Sprungvolumen, also im Basketball. Und wahrscheinlich wird's dir auch nicht schaden, wenn du an deiner Maximalkraft arbeitest mit ganz klassischen Lifts wie Squats oder Trapper Deadlifts wären da so die ersten beiden.
Absolut. Ich würde noch addieren, also um quasi in die Kerbe zu schlagen, die du gerade schon aufgemacht hast, so spezifische Sprungvolumen. Also ich würde aus meiner Sicht jetzt die Angst vorm Springen und die Angst vorm Landen, das gilt es erstmal wieder zu verlieren. Also ich kann nur von mir sprechen. Als ja, ich jetzt,
safe, wenn es da eine gibt, auf jeden Fall.
Ja, ich meine allein, weil das Vertrauen in dein System. Wir haben zum Beispiel bei Deadfit haben wir Hang-and-Leg-Races und die gilt's, also so wie wir es machen können, an einer Stange zu erspringen. Also du musst erstmal da hochkommen. Also diesen Mindfuck, komme ich da überhaupt hin und was ist, wenn ich nicht hinkomme und fall dann runter? Und das hört sich für einen jungen Menschen wie für dich, hört sich das natürlich
fragil.
Hört sich das natürlich lächerlich an. Wir schauen mal in 15 Jahren, wie es dann ist, wenn du mein Lebensalter erreicht hast. Aber das ist wirklich ein Punkt. Also das ist jetzt kein Witz, sondern das ist wirklich ein Punkt. Also die Angst, wirklich alles reinzulegen in einen Sprung, was man hat und auch die Möglichkeit, diesen Sprung auch wirklich in Anführungsstrichen verdauen zu können. Und das repetitiv. Das ist auch ein zentraler Inhalt, wenn man so will, des Aufwärmteils der Vorbereitung bei Deadfit. Und dann spezifische Sprungvolumen. Ich kann mich erinnern, als ich letztes Jahr, ja, wir haben übrigens noch ein Basketballspiel offen, ja, also by the way, müssen wir auch noch mal zu Ende bringen.
Bin immer bereit.
Ja, ich weiß. Come on. Allein, und das ist jetzt auch wieder sehr spezifisch, wenn ich mir angeschaut habe, wie ich angelaufen bin, quasi um an den Ring zu springen, dann ist das ja auch was sehr spezifisch ist. Weil du eine gewisse Strecke, eine gewisse Kurvenbahn, also wenn du ein guter Springer bist und jetzt, wenn du beidbeinig abspringst, dann wird es wahrscheinlich so sein, also so habe ich jedenfalls bei mir immer gemacht und mich jetzt auch so zurückerinnert. Kannst du dieses?
Das Komischste für mich, wenn ich dank, ist, wenn ich gerade auf den Korb zulaufe und dann dank. Es fühlt sich total weird an. Ja. Es geht zwar, aber komisch.
Es ist total weird.
Ja.
Und meine beste Sprungrealisierung war immer von links kommend, so in einem Halbkreis und quasi eher rechtzeitig abspringend.
Also von links.
Genau.
Und dann zur Mitte quasi.
Genau, von links zur Mitte, leichter Bogen, das ist so.
So holt sich ja auch jeder seinen ersten Dank.
Ja, klar.
Genau so.
Das ist das beste Stemmen, was man machen kann. So. Und allein das schon zu machen, weil ich kann mich erinnern, als ich dann letztes Jahr irgendwie mit dem Thilo auf den Platz gegangen bin, da bin ich halt auch so geradeaus auf den Kopf zugelaufen, bin gesprungen. Also weißt du, was ich meine? Auch das wieder zu erlernen, dass man halt eben versteht, wie man diese rotatorischen Kräfte irgendwie einsetzt, um hochzukommen. das ist halt sehr spezifisch. Das muss man wieder lernen.
Ja, aber das Gute ist ja, dass der Andi, der zockt ja einmal pro Woche. Also
ist das der Tietz eigentlich, oder?
Genau.
Ja? Ja. Also, Shoutout. Maximal evoziertes Potenzial. Forever.
Ja. MEP. Also von daher, du bist ja schon drinnen im Game. Und einfach die. Okay, eins am anderen. Wie geduldig solltest du sein, war eine Frage. Sehr geduldig solltest du sein. Weil eben, wenn du sagst, du hast 10 Kilo vielleicht zu viel auf den Rippen, wenn die wieder runter sollen.
Sorry, fette Sau, was ist denn los mit dir?
Da musst du dafür schon mal geduldig das sein.
Kommt bald Dadfit.
Und auch insgesamt geduldig sein. Glaubst du, der schafft es, Andi? Mit 1,78, mit Anfang 40 nochmal danken.
Ich wusste gar nicht, dass du so alt
bist. Weil jetzt sind wir mal, da muss man auch mal realistisch sein. Hm. So, ich liebe das, dass du diesen Traum hast. Und also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ja, das schaffst du locker oder das schaffst du auf gar keinen Fall. So, ich glaube immer erstmal daran, dass alles möglich ist. Mhm. Aber du kennst den Mann ja, also was ist dein Tipp? Ist es realistisch?
Du schaffst das.
Okay, let's go. Und die simpelste Progression für einen Dunk, die passiert nicht im Gym, die passiert nicht mit irgendwelchen Dropjumps und Plyos und so weiter. Das ist ein Teil davon, dass du deine generellen Qualitäten wie Maximalkraft, Rate of Force Development und sowas nach oben bringst. Und das ist natürlich wichtig. Aber grundsätzlich ist es, man fängt an, so wie ich damals angefangen habe, wie ich mich zu meinem ersten Dunk hingearbeitet habe, ohne dass ich irgendwas davon wusste, sondern weil man es halt einfach so macht. Mhm. So, du machst halt Korbleger und du machst bei jedem Korbleger, berührst du das Brett. So, wenn du es noch nicht schaffst, dann machst du Korbleger und berührst das Netz. Und wenn du das gut kannst, dann versuchst du halt irgendwann einen Korbleger zu machen und irgendwie den Ring zu berühren und so weiter. Also du musst einfach die Sache, um die es eigentlich geht, musst du progressiv steigern. Das ist das beste, spezifischste Dunk-Training, das es gibt. Im Idealfall hast du einen Ring, den du niedriger machen kannst. Das ist das Allergeilste, mhm, natürlich. Schraubst den Ring ein bisschen runter auf eine Höhe, wo du vielleicht dunken kannst und dann steigerst du einfach progressiv die Höhe von diesem Ring. Das wäre auch super. Kleinere Bälle können auch gut sein. Also wenn du irgendwann dann so wieder in der Range bist, dann dank mal mit einem Tennisball.
Das war das Einzige, was ich,
konnte. Dank mit so einem soften Ball, den du gut greifen kannst. Bla bla bla, so diese Sachen.
Das, Volleyball.
Genau, schnapp dir einen Volleyball oder einen Handball oder so.
Das war mein Ball.
Das ist da erstmal das Wichtigste. Aber logischerweise musst du deine physiologischen Kapazitäten auch nach oben bringen. Und da haben wir jetzt schon drüber geredet. Also springen, du machst es ja schon mit Balles Leben. Und dann noch ein bisschen Maximalkraft trainieren für den Unterkörper. Und viel, viel deeper muss es, glaube ich, auch gar nicht sein. Also man kann das krass zerlegen und super duper sportwissenschaftlich werden mit den Sprungvarianten und kann sich auf Kraftmessplatten stellen und Werte ermitteln und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es das braucht. Und
ich glaube da nicht dran.
Und der Andi glaubt auch nicht dran. Ja, und dann, wie viel kannst du dir zu Beginn zumuten? Ich würde sagen, du bist ein erwachsener Mensch und das findest du raus. Also du wirst ja jetzt nicht auf einmal anfangen und jeden Tag irgendwie maximale Sprünge machen. So funktioniert ja eh nicht. Sondern du musst halt irgendwie so nach und nach dein Training und deine Intensitäten im Krafttraining ein bisschen steigern. Vielleicht auch deine Intensitäten in den Sprüngen. Und das ist ja auch was, das passiert autoreguliert. Das heißt, du steuerst diese Progression, indem du einfach sagst, so, ich versuche jetzt einfach maximal zu springen. Das ist immer das bei Plyos, das ist halt, du musst es halt nach Gefühl machen. Dann fang halt einfach mal an. Und dann schau, dass du über Zeit mehr machst und dass du nicht für immer das Gleiche machst, weil dann wirst du logischerweise nicht besser werden. Ist jetzt eine sehr allgemeine und vielleicht dumme Antwort.
Nein, das ist nicht dumm, das ist die einzige Antwort, die gilt.
Das ist es halt, ja.
Das ist die einzige Antwort, die gilt. Und ich wollte das mal fragen. Zocken in Heimstetten oder Feldkirchen? Weil ich kann mich erinnern, dass zwischenzeitlich vor Jahren in Feldkirchen war. Ist es jetzt wieder in Heimstetten? Sag's mir mal geheim, dann komme ich auch mal. Das wäre lustig.
Darf ich nicht mitkommen?
Kannst du auch.
Beim Altherrenzock?
Ja, es ist echt krass, weil ich meine, jemand wie der Tizi, der halt jetzt wohl auch schon 40 ist, ich habe ja keine Relation, aber ich habe halt diese Gang an an Männern, das habe ich ja schon oft genug erzählt, habe ich ja quasi 6 Jahre lang begleitet als Trainer.
Ach, das war dein...
Ja.
Ach so.
Genau. Einer davon.
Ja, geil.
Ja.
Also Schritt 1 für dich ist, dass du nicht mehr mit Mühe ans Brett kommst, sondern halt wieder ganz easy ans Brett kommst. Und dann geht's weiter von da aus.
Ja. Ja. Verrückt.
Okay, letzte Frage. Der Jona fragt, ich habe gesehen, dass du, in Klammern Quiz, das bin ich, dem Justin Lienhardt folgst. Ist das so? Ich kann den Namen gerade nicht zuordnen. Moment, ich muss kurz in mein Instagram reingehen, damit ich weiß, von wem wir reden. Ach, der Dude. Ja, geil. Hier, kennst du den?
Nein, ich kenne niemanden.
Guck dir den kurz an, dann weißt du, um wen es geht. Kannst du mir erklären, was es für Vorteile hat, mit Gummibändern zu trainieren, so wie er es tut? Befestigt am Kabelzug, als Verlängerung etc. Nö, das kann ich dir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich sehe, dass der das macht. Ich finde es eine coole Idee, weil es einfach halt so ein bisschen chaotisches Element in Zugbewegungen bringt und halt auch einfach langweilige Zugbewegungen hier und da ein bisschen interessanter macht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was er sich dabei denkt und was sein gedanklicher Prozess dahinter ist. So, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Und ich, wie gesagt, ich habe selber noch nicht ausprobiert, von daher kann ich da nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Hast du eine Idee?
Aber der macht doch diverseste Dinge mit
den Bändern, oder? Ganz viel Stuff. Aber also war jetzt hier die Frage speziell nach dieses Verlängerung am Kabelzug. Klar, der macht insgesamt auch, der macht natürlich auch so rotatorische Sachen mit Bändern, alle möglichen Sachen.
Ich meine, die ganzen.
Aber das sehe ich schon auch oft, dass er halt einfach Zugübungen macht, wo er halt nicht einen Griff in der Hand hat, sondern den Griff noch an den Gummiband macht und dann das Gummiband hält.
Ja, ich meine, das ist ja, ist doch irgendwie total naheliegend, oder? Also die Art der überwindenden Kräfte, die er aufbringen muss, ist natürlich eine ganz andere oder halt eine vielfach verstärkte.
Elaborate.
Naja, wie ist es normalerweise bei einer Zugbewegung, wenn du wenn du endgradig kontrahierst? Also wie sehr musst du noch weiterhin ein Gewicht überwinden? Versus du hast quasi ein Gummiband attached, auch nochmal an den Gewichtsstapel des Seilzugs und hast natürlich einfach das Gummiband weiterhin auf Dehnung gebracht und der Widerstand, den du zu überwinden hast, nimmt zu und bleibt nicht gleich.
Ja, nee, aber er schaltet es ja nur als Verlängerung, als Griff dazwischen. Das heißt, es ist keine accommodating resistance, das, was du gerade gemeint hast.
Aber so ist es doch bei den Bewegungen, die er macht, dass er quasi dann einfach nochmal den Gummibandwiderstand nutzt, um quasi eine Bewegungserweiterung zu haben. Oder denke ich jetzt an andere Übungen?
Ich glaube, wir denken einfach an andere Übungen. Also ich habe jetzt wirklich einfach nur so einen ganz normalen Row im Kopf, den er halt macht.
Ach so, okay.
Mit dem Gummiband als Verlängerung so. Ich meine, es bringt natürlich ein instabiles Element rein, logischerweise. Und das, was du sagst, ja, auch. Also kommt dann wieder auf die Sachen an, die er halt genau macht. Aber wenn du zum Beispiel eben, du hast die Range of Motion durchlaufen und dann ziehst du aber nochmal das Gummiband nochmal weiter, dann hast du vielleicht eben noch mehr Widerstand in der Endkontraktion. Vielleicht. Aber ich kann mir gerade auch nicht so wirklich das Setup vorstellen, wie das dann funktioniert. Aber generell, ich meine, eben ein leichtes Element von Chaos und Instabilität bringst du natürlich rein, einfach dadurch. Und du musst halt auch so, das könnte auch ein Ding sein, du kannst kein Momentum nutzen, wenn du das so machst.
Ja.
Weil würdest du Momentum nutzen, dann würde sich ja das Band quasi verformen und dann würde das Gewicht irgendwie rumbouncen und so weiter. Das heißt, eigentlich zwingt dich das dazu, dass du eine sehr, sehr kontrollierte Zugbewegung machst. Oder auch Push-Bewegung am Kabelzug.
Mhm.
Weil ansonsten kommt das Band super krass in Schwingung und du kannst es nicht mehr kontrollieren. Vielleicht ist auch das der Grund, eben, dass es so das Momentum irgendwie ein bisschen rausnimmt und dich dazu zwingt, es halt sehr, sehr sauber und wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer solche Bewegungsmuster durchläufst.
Sauber heißt eben, was du gesagt hast, mit wenig Momentum und mit einer sehr, sehr hohen Kontrolle des gesamten Körpers eben. Also es ist halt einfach insgesamt sehr anstrengend.
Ja, ich muss es mal ausprobieren. Auf jeden Fall. weil er geiler Dude, der macht geilen Scheiß. Zweite Frage vom Jona, Frage zum Zerchern. Ich nehme an, die Ellenbeugen gewöhnen sich an die Belastung. Oder bin ich einfach noch zu weich? Oder kann man sich da auch was kaputt machen, abklemmen oder so?
Nein. Du bist zu weich.
Du bist einfach zu weich.
Du kannst ja ein Handtuch um die Hantel rollen oder du legst dir ein Handtuch in die Armbeugen. Das kannst du ja alles machen.
Ich wollte es gerade sagen. Also so, man darf das natürlich nicht. Man darf ja auch kein Pussypad benutzen für Kniebeugen und so weiter. Aber das ist natürlich nur Pussypad.
Soll es sein?
Ja, halt so dieses Schaumstoffding, was du um die Hantel rummachst, damit die Hantel halt nicht so in deinen Rücken reindrückt, weil tut weh.
So.
Und, aber das ist, am Ende ist es ja alles nur dummes Alpha-Männergehabe, dass man eben nicht ein Handtuch um die Hantel wickeln darf bei Zerchern, weil wir sind ja hart und wir sind Männer und deswegen macht man es nicht. Und, also ich bin so, ich werde mir niemals ein Handtuch um die Hantel wickeln bei Zercher-Squats.
Aber du hast ja auch viele Haare, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das macht es ja noch schmerzhafter, weil werden dann so
Dingst. Die werden eingezwickt vielleicht kurz, aber der Druckschmerz ist weniger.
Ich habe auch nicht so viele Haare in meiner Ellenbeuge. Ja, ein paar habe ich, aber nicht so viele. Also ich bin auf jeden Fall Team Alpha und diese ganzen Sachen sind auf jeden Fall verboten, außer Zughilfen. Die benutze ich für alles. Also man kann sich das ja immer so hindrehen, wie es halt für einen passt und für sein Ego, logischerweise.
Absolut, klar.
Mache ich auch sehr gern. Generell so kannst du dir ja was kaputt machen, abklemmen. So. Ja, nee. So mach's einfach, Mann. Das ist und man gewöhnt sich an jede Belastung. Also das ist ja Training. Training bedeutet, du gewöhnst dich quasi an Belastung. Und so ist es auch bei einem Zercher-Hold zum Beispiel. Also
ich
hast ja auch geschrieben, bist du einfach noch zu weich.
Ja,
und nicht bist du zu weich, Punkt. So. Ja, vielleicht bist du noch zu weich für diese Belastung. Und das ist natürlich unangenehm. Es ist genauso wie, wenn du hängst. So, du machst einen All-Out-Satz hängen. Es ist natürlich sau scheiße und unangenehm, weil die Hände halt irgendwann anfangen, sau weh zu tun. So, das heißt ja nicht, dass deine Hände kaputt gehen, sondern das heißt einfach nur, dass es weh tut und dass du halt so dich ein bisschen durch den Schmerz durchbeißen musst. Und das ist ja auch ein geiles Element im Training, das man irgendwie ab und zu vielleicht mal drin haben sollte. So, das ist halt Training, Mann.
Ich glaube, dass du relativ schnell, also so wie ich es jetzt gerade raushöre aus der Frage, werden die Lasten, die du bewegst, wahrscheinlich eh noch nicht so hoch sein. Das heißt, für mich war beim Zercher, natürlich ist es unangenehm, aber für mich ist die Bewegung eines Zercher-Squats zum Beispiel insgesamt halt so anstrengend und unangenehm, dass ich gar nicht sagen könnte, dass lokal der Schmerz in der Armbeuge irgendwie überwogen hätte.
Bei mir, also ich nehme das nicht wahr, weil halt, ich habe letztens schwere Zercher-Squats gemacht, schwer ist mal wieder. Die Bewegung ist so fucking anstrengend,
genau.
Ich nehme nicht wahr, dass meine Ellenbeuge gerade irgendwie vielleicht ein bisschen wehtut.
Genau. Und ich glaube, da kommt man auch relativ schnell hin, wenn man halt einfach ein paar Einheiten Zercher-Squats trainiert, dass man einfach merkt, wie verdammt anstrengend gesamtkörperlich diese Bewegung ist, dass man einfach diesen lokalen Schmerz irgendwie eben gar nicht mehr wahrnimmt.
Und natürlich kommt da Kompression auf deine Ellenbeuge. Also logisch, so viel von wegen kann man sich da was kaputt machen oder abklemmen. Aber wir sind halt keine fragilen Wesen, wir Menschen. Wir sind alle sehr stark und antifragil und passen uns an die Belastungen, die wir, denen wir unseren Körper aussetzen. War das Deutsch?
Ja, ja, absolut.
Okay, cool.
Wollte ich übrigens auch bei Deadfit dabei haben, hat der Tilo aber gestrichen. Das wird wahrscheinlich erst im zweiten Zyklus implementiert.
Ich wollte gerade sagen, weil der auch so weich ist, aber das kann man über den Tilo nicht wirklich sagen.
Das ist ja eigentlich nicht.
Ich habe überlegt, ob ich ein paar Zercher Deadlifts jetzt mache. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Mhm. Also mal gucken, wie hoch ich da komme.
Elaborate, wie breiter Stand und so? Also so breit stehen vom Boden weg?
Breit stehen, also einfach nur Langhantel liegt auf dem Boden, geil. Ganz normal. Du musst aufstehen mit dieser Langhantel im Zercher-Hold.
Ja.
Fertig.
Ja.
Also beinhaltet natürlich einen ultra krassen Jefferson-Curl dann immer. Da hätte ich mal Bock drauf, das mal so ein bisschen zu pushen, aber dafür ist jetzt im Moment nicht unbedingt die Zeit.
Aber würdest du einen engen Stand haben oder sehr, sehr breit
eben? Breit und die, ja. Breit und die Ellenbogen sind innerhalb der Beine.
Oh.
So. Ist eine geile Bewegung. Also ich habe die ja immer gemacht, halt als erste Rap, so eine Zeit lang, bevor ich halt dann meine Zercher Jefferson Curls gemacht habe. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach eine geile Bewegung. und natürlich auch eine, die der großen Glasrückenverschwörung sehr stark entgegenwirkt.
Und die bei mir genau das Gegenteil, also die meinen Glasrücken anti-Glas rückt.
Ja, so kann es laufen manchmal. Mhm. Das, wovor die Leute am meisten Angst haben, ist eigentlich das, was sie vielleicht am allermeisten brauchen.
Naja, auch strukturell mal darüber nachgedacht, macht es auch meiner Meinung nach total Sinn halt.
Ja, bei so einem Extender wie dir, wo die Facettengelenke halt die ganze Zeit zusammengesqueezed sind.
Listen to it, weil das ist das Wichtige.
Viel Kompression auf der Rückseite, gerade von deiner Lendenwirbelsäule existiert so. Mhm. Dann ist natürlich eine Flexion, wo dich auch noch ein Gewicht dahin zieht. So, gerade für so einen komprimierten Dude wie dich, ist es natürlich geil. So,
man hört
halt auch ein bisschen Gewicht.
Man hört förmlich, wie die Facettengelenke sagen, ah.
Sag mal, wenn der Andi einen Jefferson Curl macht, dann hört man immer so durchs ganze Gym so,
Aber
jedes Facettengelenk. Jedes Facettengelenk einmal kurz stöhnt.
Ja, ist schön.
Ja, das waren schon alle Fragen. Für echt? Heute.
Mhm, okay.
Hast du noch irgendwas loszuwerden?
Ich hab Bock.
Hast du noch irgendwas vorzubringen?
TC Deadfit is on the way. Ich versprech's. Ich hab total Bock. Wir halten uns gegenseitig accountable. Und wenn ich dann mal fit bin, dann komme ich zum Basketballspielen. Aber wir können auch über unser Basketballspiel noch sprechen. Wir müssen also allererstes mal, der erste Satz ging ja an euch. Wir müssen den zweiten Satz, da führt ihr ja auch schon, aber du sagst ja, ihr führt 4-0, ich glaube 3-0. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen.
Da studieren wir dann nochmal die Videobeweise.
Genau. Ja, die Videobeweise.
Oder wir fangen einfach wieder bei 0-0 an, das ist auch okay für mich.
Ja, da müssen wir schon nochmal in der Gruppe drüber sprechen, ob das für alle Beteiligten ja. Okay ist.
Vor allem müssen wir halt einfach auch nochmal mit dem Basti sprechen, dass er nicht jetzt die zweite Schulter auch noch zerstört, dann wenn wir nochmal spielen.
Ja. Wäre gut.
Meinst du, wir schaffen es noch diesen Sommer, oder?
Ja, absolut.
Das hat ja, ich glaube, 2,5 Jahre gedauert von der Idee, bis wir dann endlich gespielt haben. Und dann war es halt nach dem ersten Spiel gleich wieder vorbei.
Scheiße.
Oh Mann. Aber vorgestern hast du gesagt, dass deine Schulter wieder reaktiviert wurde.
Ja.
Wie schaut's aus?
Ja, das wird auch nicht mehr anders, glaube ich. Das ist halt so.
Das checke ich immer noch nicht. Aber das müssen wir vielleicht nicht im Podcast besprechen. Aber so, hat jetzt dieses Trauma, hat das jetzt eine Arthrose getriggert? Oder war die Arthrose da und du hast halt ein Trauma gehabt und deswegen hast du es zum ersten Mal gespürt, dass du Arthrose hast?
Genau.
Schon.
Ja.
Weil eben so aktivierte Arthrose klingt irgendwie so.
Genauso, wie du es gerade im zweiten Punkt formuliert hast.
Okay, ja, dann macht es Sinn.
Ja, nur dann macht es Sinn.
Ja, absolut.
Ja.
Ist ja alles kein Problem. Meine Mom hat gerade eine ganz brandneue Titanschulter bekommen. Das schrauben die dir da 0,x rein an. Ja. Also musst du keine Sorgen machen.
Perfekt. Das können wir ja vorm Spiel schnell machen und dann spiele ich damit.
Genau. Holst dir schnell eine neue ab. Ambulant. Und dann gehen wir rein.
Ja, geil. Ja, ich hab Bock.
Okay. Leute, danke fürs Zuhören. Danke für die Fragensteller. Mhm. Wir haben die Fragen heute sehr viel Spaß gemacht. Die waren gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Folge 290 dann. Puh. Mit welchem Thema, Andi?
Das weiß ich doch nicht.
Ich auch nicht.
Ja, also. Okay, ciao.
Okay, bye.